Der S2 Zeit für Kontext, heute zum Thema Die Legende vom LSD. So heißt auch das neue Buch von Günter Ament, Sozialwissenschaftler und Drogenexperte. Die in den 60er Jahren verbotene Droge LSD ist seit geraumer Zeit wieder interessant für Ärzte und Psychotherapeuten geworden, als Medikament nämlich. So fand dazu in Basel während der Ostertage ein Kongress des World Psychedelic Forums statt. Es gibt die Annahme, dass LSD Ängste und Schmerzen lindern könnte. Ebenso wissen wir, dass umgekehrt LSD auch Psychosen auslösen kann. Günter Ament, in Ihrem Buch verfolgen Sie die Geschichte und die Legendenbildung rund um das LSD seit seiner Entdeckung 1943 vom Schweizer Chemiker Albert Hofmann bis zum heutigen Stand der Diskussion. Warum konnte LSD, als es entdeckt wurde, sogleich das Interesse der Wissenschaftler und der Pharmaindustrie auf sich ziehen?
Naja, also als man das Zeug entdeckte, wusste man ja gar nicht genau, was man da hatte. Eigentlich ist ja die Entdeckung des LSD das Ergebnis eines Laborunfalls. Hofmann hat ursprünglich nach einem Migränemittel gesucht und hat dabei versehentlich eben eine Dosis von LSD erwischt. Wie, weiß man gar nicht genau, ob eingeatmet oder über die Haut. Jedenfalls hat er plötzlich einen Zustand erlebt, den er vorher noch so nie erlebt hatte. Er hat das dann wiederholt, hat dann eine Überdosis erwischt von 250 Milligramm. Das ist eine sehr harte, eine sehr starke Dosis. Und da hat er überhaupt erst die psychotrope Dimension dieser Substanz entdeckt. Und man hat dann bis zum Verbot Mitte der 60er Jahre tatsächlich eine Unmenge von Studien unterschiedlichster Art gemacht. Und dabei festgestellt, dass insbesondere in der Psychoanalyse oder in der Psychotherapie, je nachdem, welche Schule die Leute gerade angehören, LSD ein Hilfsmittel ist, um solche Prozesse zu beschleunigen. Das heißt, man kommt sehr viel schneller und leichter an psychische Traumata heran, als wenn man meinetwegen den langen Weg einer Psychoanalyse oder einer Gesprächstherapie gehen würde. Das war eigentlich der Auslöser, warum diese Droge auch in wissenschaftlichen Bereichen, bevor sie dann zu einer Hippie-Droge wurde, also solange es noch ein Medikament war, so attraktiv war.
Sie haben schon angedeutet, Günter Ament, dass es auch eine Frage der Dosierung war, schon bei Albert Hofmann. Und die Dosierung ist ja bis heute eigentlich nicht gelöst.
Wenn man die Substanz vom Hersteller bekommt, das heißt vom Pharmakonzern selbst, wie das in den Anfängen der Fall war, dann ist natürlich sowohl die Reinheit der Droge wie die Dosierung festgelegt. Dann kann man dann meinetwegen auf die Hälfte der Dosierung umsteigen. Das Problem mit der Dosierung bei LSD, wie übrigens bei allen Drogen, die illegal sind, ist, dass man nicht weiß, woher das Zeug kommt, dass man nicht weiß, wie sich die Substanz wirklich zusammensetzt, welche Beimischungen dabei sind und wie eben die Substanz dosiert ist. Aber solange der Stoff eben tatsächlich von einem Pharmakonzern hergestellt wird, kann man die Dosis festlegen und dann je nach ärztlicher Verschreibung eben auch einsetzen.
Sie haben ja auch davon gesprochen, dass man die Idee hatte, damals und heute ja auch wieder, dass man diese Droge einsetzen könnte, um bestimmte seelische Prozesse zu beschleunigen oder auch zu heilen, je nachdem, woran es gerade fehlt. Also psychedelische Droge heißt ja auch, kommt aus dem Griechischen, was die Seele offenbart. Nun ist ja die Frage, was empfindet man eigentlich, wenn man dieses LSD, sagen wir mal, in angemessener Dosierung zu sich nimmt? Was werden da eigentlich für seelische Prozesse in Bewegung gesetzt?
Ihre Frage zielt im Augenblick immer noch auf die Droge LSD als Medikament. Diese Droge ist aber auch, und ich zitiere jetzt in die Sprache der Hippies, ein Sakrament für die Hippies der 60er Jahre gewesen. Und die eingehendsten und interessantesten Beschreibungen stammen aus dem Hippie-Bereich. Also Leute, die in den 60er Jahren diese Droge zur Bewusstseinserweiterung genommen haben, währenddem wir aus dem medizinischen Bereich relativ wenig wissen. Eines der Probleme des Verbots war ja, dass es zwar eine Menge Veröffentlichungen gab, die von der hilfreichen Wirkung dieser Droge als Hilfsmittel der Therapie gesprochen haben, aber dass es durch das Verbot keine Folgestudien gegeben hat, die nun tatsächlich beweisen würden, dass die da beschriebenen Wirkungen Wirkungen tatsächlich auch eintreten. Und im Augenblick befinden wir uns in einer Phase, insbesondere in den Vereinigten Staaten, aber eben auch in der Schweiz, auch in Israel, wo man sozusagen die Replikationsstudien, die in den 60er Jahren nicht gemacht werden konnten, heute nachholen will, sodass ich zunächst einmal auch sehr vorsichtig wäre mit der Beschreibung einer durch die Bank positiven Droge. Das müssen wir erst mal abwarten, wenn die ersten Versuche gemacht worden sind.
Sie haben damit auch schon ein bisschen vorweggenommen, worauf ich natürlich zu sprechen kommen wollte, dass zuerst die Droge so im wissenschaftlichen Bereich blieb, man da auch geforscht hat, und dann sprang sie ja über zu einer ganz anderen Gruppe, nämlich den Hippies, von denen Sie gerade sprachen. Bleiben wir noch mal einen Moment bei der Situation, als die Droge entdeckt worden war und man sich ihr wissenschaftlich widmete. Also da gibt's ja einen sehr berühmten Mann, der in Harvard unterrichtete, der ja da auch eine eigenwillige Entwicklung genommen hat.
Um es zeitlich einzuordnen, wir sind jetzt in den 50er Jahren und den frühen 60er Jahren. In dieser Zeit gab es generell, aber insbesondere in den USA, auch als Folgewirkung des europäischen Faschismus, des deutschen italienischen Faschismus, ein enormes Interesse an Bewusstseinsbeeinflussung, Bewusstseinsveränderung. Es gab vor allen Dingen die Gruppe deutscher Emigranten in den USA, die die autoritäre Persönlichkeitsstruktur erforscht hat und die Strategien entwickelt hat, wie man die deutsche Bevölkerung re-educaten kann. Das heißt, wie man sie wegbringen kann von ihren autoritär-faschistischen Denkweisen. Adorno, Horkheimer, Studien über Autorität und Familie. Und die wollten das aber alle machen mit erzieherischen, mit sozialwissenschaftlich-pädagogischen Methoden. Und zur gleichen Zeit gab es auf der Seite der Chemiker Leute, die direkt ans Hirn ran wollten, unmittelbar mit Hilfe eben von chemischen Substanzen. Und in dieser Linie bewegten sich auch Leary und seine Mitstreiter als junge Wissenschaftler. Leary ist ein gelernter Psychologe und die haben zum Beispiel Experimente gemacht mit Strafgefangenen, denen sie LSD gegeben haben. Damals spielt in den USA der Gedanke der Resozialisierung noch eine Rolle. Ich betone damals, heute ist das nicht mehr der Fall. Heute schließt man die Leute einfach weg. Man will die Leute gar nicht mehr groß resozialisieren. Damals hatte man dieses Interesse. Und angeblich beispielsweise ist der Erfolg der Therapien, die Leary und Olpert, das war sein Mitstreiter, gemacht haben mit Strafgefangenen, so erfolgreich, dass die Resozialisierung tatsächlich gelungen ist, viel mehr als bei allem, was vorher der Fall gewesen ist. In Kanada gab es große Studien mit Alkoholikern. Auch dort berichtet man von großen Erfolgen, wobei da allerdings, und das ist eben auch interessant, vor allen Dingen auch betont wurde, die ökonomische Dimension dieser Droge. Das heißt, dadurch, dass sie beschleunigt, wird natürlich auch Geld gespart. Die Kanadier rechnen das ganz genau auf, wie viel an Geld sie pro Jahr gespart haben mit Hilfe dieser LSD-unterstützten Therapie im Vergleich zu einer Therapie ohne LSD.
Nun mutet es ja doch etwas eigenwillig an, also gerade auch nach der Erfahrung mit dem Faschismus, dass man Menschen quasi für neue Prägungen offen macht mit einer chemischen Droge. Widerstand erweckt das ja schon. Es ist nicht unbedingt der Mündigkeit förderlich.
Da kommen Sie jetzt genau an dem Punkt, warum ich mein Buch geschrieben habe. Der Auslöser war ja der erste Kongress, dieses World Psychedelic Forum, wie er jetzt auch in Basel wieder stattgefunden hat, damals zum 100. Geburtstag von Albert Hofmann. Was mir damals auf den Geist gegangen ist, ist eine Darstellung der Geschichte des LSD, die ausschließlich eigentlich die amerikanische Sicht betont und die völlig unterschlagen hat, dass in den 60er Jahren es eine sehr kritische Diskussion gegenüber LSD gegeben hat, jedenfalls der Generation, der ich selbst angehöre, die unter anderem genau das betont hat, was Sie jetzt gefragt haben. Es handelt sich ja hier auch bei der großzügigen Vergabe der Droge, ein Universitätsbriefkopf und schon war man in irgendeinem Programm der Firma Sandoz Pharmaceuticals drin. Ich bezeichne das in meinem Buch als einen Menschenversuch im offenen Feld. Und da waren wir sehr skeptisch. Als wir dann auch noch hörten, dass die Firma Dow Chemicals ebenfalls an TRIPS arbeitet und dass das Militär da große Interessen hat, dass die Geheimdienste große Interessen haben, hatte das mit unserer Vorstellung von Emanzipation nichts mehr zu tun und hat einen sehr, sehr kritischen Diskurs über LSD und Bewusstseinsveränderung verändernde Drogen damals in Europa zur Folge gehabt.
Eben, Sie schreiben ja auch und Sie zitieren da einen Marion Stolaroff. Noch 1961 schrieb er, an einem Tag erfuhr ich mehr über die Realität und wer wir als menschliche Wesen sind, als ich es vorher auch nur geahnt hatte. Ich betrachtete das als die wichtigste Entdeckung, die je gemacht wurde, und es gibt nichts Wichtigeres für mich, als das ganze Potenzial, das LSD bietet, zu verwirklichen. Das klingt ja dann zuerst mal eigentlich ganz gut. Da gibt's also so einen Stoff und mit dem kommt man da in so Sphären, die einem sonst nicht möglich wären.
Ja. Ein weiterer Punkt, wo sich die amerikanische von der europäischen Diskussion unterscheidet, und ich kann hier wirklich von der europäischen Diskussion sprechen, beispielsweise im Pariser Mai der 60er Jahre spielte LSD überhaupt keine Rolle. Aber diese Begeisterung, die eben zum Teil geäußert wurde, auch mit einer gewissen elitären Haltung, die dahinter stand, nämlich, du kannst ja gar nicht mitreden, wenn du diese Erfahrung nicht hast, was ich übrigens nebenbei als jemand, der LSD-Erfahrung hat, auch tatsächlich bestätigen würde. Das ist die Krux an der Geschichte. Aber gleichwohl, diese Leute sind aufgetreten wie Prediger. Und in meinem Buch schreibe ich an irgendeiner Stelle auch, dass ich glaube, dass mit LSD auch das Zeitalter der Psychosekten begonnen hat. Das heißt also, hier war eine elitäre Haltung von einer Gemeinschaft von Wissenden, die alle ausgeschlossen hat, die eben diese Erfahrung nicht haben. Und das hat mir gestunken, weil es, ich wiederhole es nochmal, gegen meine Vorstellung einer emanzipatorischen, auch egalitären Bewegung, wie eben die 68er Bewegung es gewesen ist, verstößt.
Sie haben auch darauf hingewiesen, dass in der Zeit, als die Droge eben so mystifiziert wurde und Sakrament gleich zu sich genommen wurde und dann diesen medizinischen Sphären eigentlich entglitt, weil es ja auch dann eine verbotene Angelegenheit war, dass noch etwas anderes mit ihr in Verbindung gebracht wurde, nämlich sie sei sexuell stimulierend. Und Sie schreiben, das ist das Beste, was man irgendeiner Droge nachsagen kann. Da sind die Leute noch mehr hinterher.
Da müssen wir uns jetzt wirklich den Timothy Leary als zweigeteilten Menschen vorstellen. Leary hat durchaus seine Verdienste. Leary hat vor allen Dingen ein Regelwerk entwickelt, wie man sich verhalten muss, wenn man sich entscheidet, irgendeine Droge zu nehmen, das ich bis heute für mustergültig halte. Aber gleichzeitig eben, und zwar je mehr er selbst eben die Rolle eines Gurus sich hereindrängen ließ, hat er diese Rolle auch sehr gerne übernommen. Er hat zum Schluss für meine Begriffe ausgesprochen verantwortungslos gehandelt und hat sich eben selbst zu einem LSD-Prediger entwickelt. Und zu dieser Strategie, sich selbst zum Guru zu machen, und er war wirklich eine wichtige Person der Zeitgeschichte, gehörte unter anderem eben auch die sexuelle Bedeutung von LSD zu definieren. Und das ist übrigens in den 80er Jahren nochmal gelaufen, als eine Psychosekte, deren Namen ich jetzt nicht nennen will, MDMA Ecstasy als die Sexdroge gefeiert hat, was auch wiederum mit ausgelöst hat, eben diese Riesennachfrage nach Ecstasy. Ich bestreite rundweg, dass LSD per se eine Sexdroge ist, wie das Leary genannt hat. Ich räume natürlich ein, dass Menschen, die darauf programmiert sind, alles zu sexualisieren, auch versuchen werden, unter LSD-Einwirkung sexuelle Erfahrungen zu machen. Aber ich kann gleichzeitig sagen, dass ich eben auch in Interviews, die ich gemacht habe, in den 70er Jahren immer wieder darauf gestoßen bin, dass es Leute gibt, die die LSD-Erfahrung als so bedeutend, als so überwältigend erlebt haben, dass ihnen das Sexuelle daneben einfach als banal erschienen ist. Also es ist eine reine Propagandanummer, die der Leary da abgelassen hat. Und es gibt auch wissenschaftliche Studien, die meine These bestätigen, dass es keine sexuellen Bedürfnisse, besonderen sexuellen Bedürfnisse gibt unter der Einwirkung von LSD.
Sie haben ja, weil Sie das ja auch sehr historisch aufrollen, und das fand ich auch interessant, weil das habe ich mir fast nicht vorstellen können, haben Sie zum Beispiel Hollywood-Star Cary Grant genannt, der 1959 seine LSD-Erfahrungen als eines der wichtigsten Ereignisse in seinem Leben genannt hat im Magazin Look. Das war 1959. Was ich dann eben auch noch schön fand, um sich was drunter vorzustellen, da kommen Sie mit Walter Benjamin und seinen Beobachtungen, die sich zwar auf Cannabis beziehen, aber es spielt ja dann eigentlich auch keine Rolle. Er hat nämlich gefunden, man gehe die gleichen Wege des Denkens wie vorher, nur schienen sie dann mit Rosen bestreut. Also da ist ja schon irgendwie sehr was Lockendes.
Ja, selbstverständlich. Also was glauben Sie, warum ich mich darauf eingelassen habe und viele meiner Generation sich darauf eingelassen haben? Eine LSD-Erfahrung unter der Voraussetzung, dass das, was man da schluckt, auch tatsächlich LSD ist und unter der Voraussetzung, dass die Rahmenbedingungen stimmen, dass man mit den richtigen Leuten zusammen ist, dass die Gefahr eines Horrortrips gemildert ist, kann eine ganz, ganz großartige und überwältigende Erfahrung sein. Und Sie kriegen da natürlich auch mit, wenn Sie jetzt von den 50er Jahren reden oder den 20er Jahren, wo ich diese Benjamin Bloch, Ernst Bloch war ja auch dabei, der Philosoph, wo ich diese Haschisch-Erfahrungen beschreibe, die aber orale Haschisch-Erfahrungen waren. Das heißt, das ist einem LSD-Trip durchaus vergleichbar bei entsprechender Dosierung. Man konnte damals, weil es eben noch keine Jugendbewegung gab, die rebellierte, konnte man noch etwas großzügiger mit all diesen Dingen sein. Und wenn dann eben in einem solchen Magazin wie Look der Cary Grant und andere Prominente von ihren Erfahrungen gesprochen haben, dann war das durchaus noch nicht verbunden mit einem Aufschrei, wie er dann in den 60er Jahren zu hören war, weil in den 60er Jahren natürlich der Gebrauch von Drogen unmittelbar konnotiert war mit einer Protestbewegung, und zwar einer weltweiten Protestbewegung, die gegen das Bestehende rebellierte. Also war Droge gleich Rebellion und das hat man abgelehnt. Und da ist dann eben auch diese gesamte Drogenhysterie und die Dämonisierung von Drogen überhaupt erst entstanden. Ohne die Protestbewegung wäre das nie der Fall gewesen.
Was Sie ja auch betonen in Ihrem Buch, dass es allzu kurz gegriffen wäre, die Protestbewegung mit dem Gebrauch dieser Droge in Verbindung. Man kann sie in Verbindung bringen, aber man kann nicht sagen, dass das die Inhalte ausschließlich der Protestbewegung geprägt hätte. Das muss man schon auch nochmal auseinandernehmen.
Absolut. Es gibt sozusagen zwei Denkschulen. Die eine sagt eben, das sind vor allen Dingen amerikanische Autoren, die sagen, vergiss Bürgerrechtsbewegung, Frauenbewegung, Kampf gegen den Vietnamkrieg, kannst du alles vergessen. Das Entscheidende war, dass, was sie Sakrament nannten, LSD, das psychedelische Zeitalter, das ist eigentlich das, was die 60er Jahre in Bewegung gebracht hat. Das ist die eine Schule. Die andere, was auch sehr interessant ist, gerade jetzt angesichts dieses 40-Jahre-Revivals, ignoriert völlig, welche Rolle Drogen in dieser Zeit gespielt haben. Ich meine, das 68er-Revival, das im Augenblick stattfindet, da sind eine Menge Bücher erschienen, da werden noch alte Kämpfe, auch gerade von den Protagonisten, die diese Bücher veröffentlicht haben, von damals nochmal nachgeholt, Rechtfertigung nachgeliefert, und viele dieser Leute ignorieren völlig, dass Drogen natürlich auch eine Rolle gespielt haben. Und ich versuche, einen Weg zu zeigen, der irgendwo in between, irgendwo in der Mitte ist.
Andererseits schreiben Sie ja auch, dass die von LSD bewirkten Wahrnehmungsveränderungen und deren Rückwirkungen auf das Bewusstsein die Entwicklung der Informationstechnologie beeinflusst hätten. Da war ich irgendwie relativ platt, dass man diese psychedelischen Fantasien in verwertbare Technologien umwandeln konnte.
Auch hier muss man zunächst mal sagen, dass es sich dabei um eine These handelt, die vor allen Dingen in den USA sehr stark vertreten wird. Und der Hintergrund ist der, dass eben man biografisch nachweisen kann, dass viele der Leute, die später in Silicon Valley eine entscheidende Rolle gespielt haben bei der Entwicklung der Computertechnologien, übrigens auch in Houston, Texas, bei der Vorbereitung der Eroberung des Weltraums, dass das Leute sind, die in der Hippie-Szene in Kalifornien aktiv waren, die über LSD-Erfahrungen verfügen. Und wenn Sie sich, was ich sofort einräume, etwa mal die Ästhetik von Apple anschauen, die Benutzeroberfläche, das ganze grafische Design, da merkt man, das sind Leute, die Drogenerfahrungen haben, beziehungsweise LSD-Erfahrungen haben. Und für dieses sehr freie, assoziative Denken, dieses Herstellen von Verbindungen, die ein Hirn, das nicht unter Drogeneinwirkung steht, möglicherweise gar nicht herstellen würde, würde ich nicht ausschließen, dass diese LSD-Erfahrungen Fantasien freigesetzt haben, Assoziationsketten ausgelöst haben, die dann eben technologisch umgesetzt wurden in die Entwicklung der Computertechnologie. Aber auch hier wiederum muss ich klar und deutlich sagen, dass parallele Entwicklungen anderswo auch stattgefunden haben, etwa in der damals noch existierenden Sowjetunion oder in Japan. Und in beiden Ländern hat LSD überhaupt keine Rolle gespielt. Also auch hier auf der Oberflächenebene gibt es bestimmte zusammenstelle, die man herstellen kann. Aber das jetzt monokausal abzuleiten und sagen, der Kehrsatz würde ja bedeuten, ohne LSD kein Internet, keine Computertechnologie, das ist schlicht und einfach Schwachsinn.
Nun hat das LSD dreifachen Gebrauchswert, sagen Sie. Medikament, Rauschdroge, so im Sinne, ja, dass man es schön hat, hedonistisch, spirituell oder wie man es nennen möchte. Und auch, und das mag jetzt manche verblüffen, chemischer Kampfstoff. Das eröffnet ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ja, das war eben, wie gesagt, unmittelbar nach dem Krieg das Interesse an Bewusstseinsveränderung in einem emanzipatorischen Sinne, sich an einem Menschenbild zu orientieren, das immun ist gegen die Verführung durch autoritäre, faschistische Ideologien. Aber gleichzeitig fand ja bereits der Kalte Krieg statt. Und gleichzeitig gab es völlig andere Interessen, nämlich im Kalten Krieg zu obsiegen. Und da ging es vor allen Dingen darum, der Koreakrieg hat bereits stattgefunden, der Vietnamkrieg lief bereits, obwohl die Amerikaner da noch nicht so involviert waren wie später, war man vor allen Dingen interessiert an der Entwicklung einer Verhördroge, einer Wahrheitsdroge. Die Militärforschung hat da ihre ganze Konzentration draufgesetzt, sowohl in Frankreich wie in England, aber eben auch in den USA. Und dort hat sowohl die Armee wie die CIA Experimente an Menschen mit LSD gemacht, die nach der heutigen Definition der UN Folter gewesen sind. Da gibt es unglaublich schlimme Berichte. Und das ist eben die dritte Dimension, die diese Droge hat, dass sie tatsächlich auch ein chemischer Kampfstoff ist. Um nur ein populäres Beispiel zu nennen, viele Leute denken eben, diese Idee, das Trinkwasser einer Stadt mit LSD zu bestücken, um die Bevölkerung einer ganzen Stadt auf LSD zu bringen, auf einen großen, gigantischen Trip, wo sie alle Love and Peace machen, das sei eine Hippie-Idee. In Wirklichkeit ist das die Idee des amerikanischen Geheimdienstes, der übrigens auch solche Experimente ansatzweise gemacht hat. Dasselbe war, dass man beispielsweise mit Aerosol LSD versucht hat, in die Luft zu versprühen, hat aber dann sehr schnell festgestellt, dass das Zeug zurückkommt und die eigenen Soldaten kontaminiert, also auf Trip brachte. Das heißt also, LSD hat sich in der chemischen Kriegsführung, in der praktischen Anwendung als nicht so erfolgreich erwiesen, wie man das erhofft hat. Heute hat man sicherlich bessere Methoden, um an die Psyche eines Menschen heranzukommen, um einen Menschen zu brechen. Ich sage das in meinem Buch und wiederhole das, wenn erst einmal die Protokolle von Guantanamo veröffentlicht werden, werden wir sehen, mit welchen chemischen Substanzen dort Verhöre stattgefunden haben. Also von den körperlichen Torturen mal abgesehen, die eindeutig als Folter zu bewerten sind. Das hat man in den 40er, 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahren. Man macht es immer. Und im Augenblick ist das, was ich bei meinen Recherchen herausgefunden habe, die Militärforschung wieder auf dem Niveau des Kalten Krieges. Man sucht verzweifelt nach Mitteln, um angesichts auch der asymmetrischen Kriegsführung die Zivilbevölkerung lahmlegen zu können. Und ein zweites Problem, was im Augenblick auftaucht, ist, dass die Waffentechnologie sich weiterentwickelt hat, als der menschliche Körper und die menschliche Psyche überhaupt in Soldaten freisetzt. Also das heißt, die jungen Soldaten sind einfach dem Krieg nicht gewachsen. Und infolgedessen sucht man eben nach Substanzen, die die Entwicklung von Traumata, von psychischen Folgen dessen, was die Leute da tun, verhindern. Wir erleben ja bereits die ersten Presseberichte aus den USA, wo dieselben Dinge passieren, die nach dem Vietnamkrieg passiert sind. Die Geschichten von Soldaten, die ausflippen. Die Leute sind schwer traumatisiert. Hinzu kommt, dass die Militärchirurgie sich so enorm weiterentwickelt hat, verglichen zum Vietnamkrieg. Das heißt, die Leute sterben heute nicht, die noch in Zeiten des Vietnamkriegs gestorben wären, weil Militärchirurgen sie wieder zusammenflicken. Nur die Psyche dieser Armen, die irgendwo aus dem mittleren Westen zur Armee eingezogen werden, weil es die einzige Möglichkeit ist, überhaupt einen Job zu finden, die Psyche können sie so nicht zusammenflicken. Das heißt, die Todeszahlen im Irakkrieg beispielsweise und in Afghanistan wären sehr viel höher beim Stand der Militärchirurgie zum Zeit des Vietnamkrieges. Heute haben wir eine Unmenge, Zehntausende von schwer traumatisierten, verletzten, verstümmelten jungen Männern und auch mittlerweile Frauen, wenn auch nicht ganz so viele wie junge Männer. Und da hofft man eben jetzt wiederum diese posttraumatischen Belastungsstörungen mit Hilfe, anknüpfend an das, was vor dem Verbot erforscht worden ist, anknüpfend daran mit Hilfe von LSD und MDMA, Ecstasy, therapeutisch den beizukommen. Ob das gelingt, um es nochmal deutlich zu sagen, das ist völlig offen.
Nochmal zusammenfassend, LSD, Genussmittel, Waffe und Medikament. Ja, wie soll ich sagen, ein Wundermittel, aber sehr verschieden einsetzbar. So gesehen, ja doch ein ziemlich gefährlicher Stoff.
Von allen psychoaktiven Substanzen, die ich kenne, ist LSD die potenteste und das heißt natürlich auch die riskanteste. Ein LSD-Trip einfach so einzuwerfen, als wäre das ein Lutschbonbon, ist eine hochriskante Angelegenheit. Davor kann man nur warnen und das sage ich, der nicht mit Verboten operiert, aber der sich zur Aufgabe gesetzt hat, über die Risiken von Drogen aufzuklären. LSD ist eine hochriskante Droge. Das muss man auch nochmal sagen. Im Augenblick gibt es kein sauberes, von der Pharmaindustrie anständig hergestelltes LSD. Das sind alles, was am Markt ist, Garagenprodukte, die oft nur LSD genannt werden, in denen aber kein LSD drinnen ist. Das muss man auch nochmal deutlich sagen. Es ist nach wie vor die verbotenste aller Drogen. Ihre Herstellung ist verboten. Gleichzeitig ist die Herstellung auch kompliziert, erfordert einen bestimmten Aufwand, um überhaupt sauberes LSD herzustellen. Die Polizeilabors, mit denen ich im Zusammenhang mit den Recherchen an meinem Buch gesprochen habe, bestätigen mir, dass es kaum LSD-Beschlagnahmen noch gibt. Aber gleichwohl, wenn ich so allgemein rede, wie in einem solchen Interview, in einem solchen Gespräch, dann ist das eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, dass ich nicht davon absehen kann, dass ich LSD-Erfahrungen habe, was ich da erlebt und erfahren habe. Nämlich Dimensionen erlebt habe, einen Blick auf die Realität erlebt habe, den ich im nüchternen Zustand nie erlebt habe. Das Problem, wenn ich jetzt so etwas sage, ist, dass das sofort dann klingt wie LSD-Propaganda. Und ich beschreibe ja im Nachwort meines Buches auch die Voraussetzungen, unter denen ich das genommen habe, beispielsweise, indem ich sage, ich war psychisch stabil. Nur das weiß man erst hinterher, wenn der Trip gelungen ist. Das weiß man aber nicht vorher. Und da liegt genau das Risiko. Das heißt, so schreibe ich auch, ich hatte Glück gehabt. Es hätte auch sein können, dass irgendetwas Psychotisches in mir lauert und LSD hätte das ausgelöst, ausgeklinkt, wie das manchmal auch Haschisch kann, und ich wäre abgedriftet, irgendwo gelandet, wie so viele.
Günther Amenz, also was Sie ja in Ihrem Buch gemacht haben, die Legende vom LSD, wenn man das also jetzt mal so seit der Entdeckung 1943 bis heute guckt, dann sieht man natürlich auch, was für gesellschaftliche Entwicklungen sich an dieser sehr, sehr potenten Droge spiegeln. Und da kann man natürlich auch fragen, warum sprechen Sie von Legende?
Das ist mir einfach so eingefallen, weil es eine Droge ist, die sowohl mystifiziert wird wie dämonisiert wird. Und dass man praktisch nie die Wahrheit über diese Droge erfährt in ihrer ganzen Ambivalenz. Und das ist etwas, was für mich ein klassischer Vorgang der Legendenbildung ist, wenn eine Sache entweder die eine oder in die andere Richtung vorangetrieben wird. Und die Absicht meines Buches ist es, irgendwo einen Weg zu finden, dieser Legendenbildung im Sinne von Mystifikation und Dämonisierung nüchtern entgegenzutreten. Getreu meinem Prinzip, über Drogen sollte man immer nur nüchtern reden und schreiben.
Günther Amenz zum Thema Die Legende vom LSD. Am Mikrofon verabschiedet sich Angelika Schett mit folgenden Hinweisen. Diese Kontextsendung können Sie auch im Internet hören, als Podcast beziehen oder dort auf CD bestellen unter www.drs2.ch. Telefonische Bestellungen beim Radiokiosk unter 0848 840 800. Das Buch, von dem in der Sendung die Rede war, Günther Amenz, Die Legende vom LSD, erschien im Verlag 2001.